Die Welt hat viele Farben. Und das meine ich wortwörtlich. Die Welt hat viele Farben. Wenn wir draußen heute sogar schauen, dann können wir ein Gebäude neben der Ecksteingemeinde anschauen. Das Gebäude hat rote Klinker. Und dann sehen wir auch heute, besonders heute, sehen wir, dass der Himmel blau ist. Und dann können wir auch die Bäume und die Pflanzen anschauen. Und dann werden wir sehen, dass die alle grün sind. Die Welt hat viele Farben. Aber könntest du dir vorstellen, farbenblind zu sein? Könntest du dir vorstellen, einfach außen zu schauen, das Gebäude anzuschauen und die Farbe Rot nicht sehen zu können? Oder vielleicht Grün nicht zu sehen zu können? Oder den Unterschied zwischen Grün und Blau nicht sehen zu können? Ist eine Möglichkeit oder ist passiert mit manchen Menschen, die Realität aber für sie, für die, die farbenblind sind, ist, dass die nicht wissen, was sie nicht sehen, weil sie das nie gesehen haben. Aber für uns, wir denken an diese wunderschönen Farben, die Gott geschaffen hat, die wir sehen können, und wir denken, oh, es wäre einfach nicht schön, die schönen Farben nicht zu sehen. Aber wenn du nicht weißt, was du nicht siehst, dann weißt du nicht, dass du es nicht gesehen hast. Und so ist der Fall, mit denen die Farben blind ist. Aber dann können wir ein bisschen breiter denken und verstehen, dass das tatsächlich auch der Fall bei uns ist. Kennt ihr die Farbe Infrarot? Vielleicht nicht vom Sehen her, aber diese Farbe kennen wir sehr gut. Warum? Weil jeder heute hat irgendwo eine Fernbedingung. Und mit dieser Fernbedingung steuern wir Fernsehen oder was auch immer für elektronische Geräte wir haben. Und diese Farbe, Infrarot, hilft uns sehr, damit wir nicht vom Sofa aufstehen müssen und einfach die 2 Meter zum Fernsehen laufen müssen. Und als ich ein Kind war, wir die verschiedenen Knöpfe gedrückt haben. Infrarot ist da, aber Infrarot können wir nicht sehen. Wir verstehen und wissen, dass Infrarot nur da ist, weil jemand uns gesagt hat, dass es so ist. Die Fernbedingung ist nicht besonders wichtig heute. Ja, das habe ich gesagt. Die Fernbedingung ist nicht besonders wichtig heute. Es gibt aber geistliche Wahrheiten, die wir von uns aus nicht sehen oder erkennen können, die aber sehr wichtig sind. Und hier in der Ecksteingemeinde seit langem her predigen wir durch Markus Evangelium. Heute sind wir in Kapitel 10 und wir werden die Verse 46 bis 52 anschauen in Markus Evangelium. Es soll uns klar sein, besonders hier in der Ecksteingemeinde, für die, die unsere Predigten gehört haben, es soll super klar sein, dass Jesus sich beschäftigt mit der Lehre vom Reich Gottes. Durch Markus Evangelium haben wir so oft über das Reich Gottes gesprochen und gepredigt. Zum Beispiel Markus 1, Vers 15, Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ganz am Anfang seines Dienstes hat Jesus gesagt, hier ist meine Botschaft. Das Reich Gottes ist nah. Und hier ist ein paar wichtige Punkte. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hat Jesus vom Anfang an verkündet. Wahrheit. Und so eine Botschaft haben wir durch Markus Evangelium gesehen. Wahrheiten, die wir ohne Jesus nicht sehen können. Und Jesus möchte, dass Leute sehen, was sie früher nicht gesehen haben. Nämlich durch Jesus' Werk am Kreuz. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, um dich zu rechtfertigen, dir seine unverdiente Gerechtigkeit zu geben, dann bist du errettet. Diese Botschaft haben wir so oft in Markus Evangelium gesehen. Und Jesus möchte, dass wir diese Wahrheit klar und deutlich sehen und verstehen. Und das haben wir auch im Kontext von Markus 10 gesehen. In den letzten Predigten zum Beispiel haben wir das Beispiel von Kindern gesehen. Eine kurze Stelle, wenn wir vielleicht schon Markus 10 aufhaben vor uns oder aufgeschlagen haben, dann können wir auch in Vers 15 sehen, als einige Eltern Kinder zu Jesus gebracht haben, damit Jesus ihn einfach anfassen würde oder berühren würde. Einige Jünger haben gesagt, hey, pass mal auf, heute nicht, lass uns Jesus nicht stören, geh weg einfach. Und Jesus hat aber diese Gelegenheit gebraucht, um uns etwas Wichtiges über das Reich Gottes zu lehren. Markus 10, Vers 15. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Dann haben wir durch diese wunderbare Stelle gesehen, dass Jesus möchte, dass viele einfach in das Reich Gottes kommen. Und es ist nur möglich, wenn wir verstehen, dass wir wie Kinder nichts haben, um zu Gott zu bringen, seine Liebe zu verdienen. Es gibt nichts in uns, das wunderbar ist, das schön ist, wo wir einfach auf zu Gott gehen könnten und sagen, hey, Vater, schau mich an. Siehst du, was ich getan habe mit meinem Leben? Ich war so liebevoll, ich habe so viel geschaffen. Jesus hat einfach gesagt, wie Kinder. Kinder, die nicht viel verstehen, Kinder, die nicht qualifiziert sind, einfach das Reich Gottes zu erben. Wir müssen einfach so sein und einfach Jesus vertrauen, Jesus folgen. Dann haben wir auch das Beispiel vom reichen Jüngling gesehen. In Markus 10, Vers 21, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fällt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du seinen Schatz im Himmel haben und komm, nimm dein Kreuz und auf dich und folge mir nach. Eine klare Botschaft, die wir durch Markus Evangelium gesehen. Einfach Jesus vertrauen, Jesus folgen. Wir müssen einfach das Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Dann in diesem letzten Abschnitt von Markus Evangelium, die Arthur gepredigt hat, sehen wir das Beispiel von Jesus selbst. In Verse 43 bis 45 von Markus 10 lesen wir unter euch, und die sind die Worte Jesus unter euch, aber soll es nicht so sein. Wir sollen einfach nicht versuchen zu herrschen oder der Erste zu sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei eure Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Und dann haben wir hier Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen, wir reden über Jesus hier, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn eine Sache in der ersten Gemeinde sicher ist, es soll sein, dass wir alle verstehen, wie wir und wie unsere Familie und wie unseren Nachbarn gerecht vor Gott stehen. Und dieses Thema sehen wir nochmal in unserem Text heute. Markus Evangelium, Kapitel 10, Verse 46 bis 52. In diesem Text werden wir zwei wichtige Aussagen zur Rechtfertigung sehen, die uns helfen, die dir helfen, deine Beziehung mit Gott noch einmal zu bewerten. Noch einmal zu bewerten. Zwei wichtige Aussagen an dieser Stelle heute zur Rechtfertigung, die uns helfen, unsere Beziehung, und nicht nur allgemein als eine Gemeinde, aber dir helfen, deine Beziehung zu Gott noch einmal zu bewerten, was auch wichtig ist in diesem Leben. Lass mich den Text vorlesen. Ihr könnt auch den Text anschauen in deiner, oder du könntest anschauen in deiner Bibel oder durch die Bibel-App, die ihr nutzt hier in der Gemeinde manchmal. Markus 10, Abvers 46. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steht auf, Er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Und da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Hier in diesem Text heute, wir sehen ganz am Anfang, dass sie nach Jericho kommen. Und Jericho ist nicht weit entfernt von Jerusalem. Und als wir besprochen haben, seit Markus 8, wir sehen, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Es war ihm bewusst, es war Jesus bewusst und er hat auch gelehrt, dass er leiden muss, dass er sogar sterben muss. Und hier durch Markus Evangelium sehen wir, dass Jesus auf dem Weg ist. Und hier ist er in Jericho nur 25 Kilometer entfernt von Jerusalem, wenn wir so einfach eine direkte Strecke nach Jerusalem fahren könnten. Aber heute vielleicht 36 Kilometer zu fahren, wenn ihr mit der A1 einfach dahin gefahren seid. Und eine große Volksmenge ist mit Jesus und mit den Jüngern. Die waren dort in Jericho, jetzt sind sie auf dem Weg nach Jerusalem. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, wo wir über Jesus in Jerusalem lesen, sehen wir auf dem Weg Bartimäus. Und wie er hier geschrieben ist, der Blinde. Er ist blind und kann nicht sehen. Und wie alle Blinde in den Tagen getan haben, der Bartimäus, er hat auch gebetelt. Er hat keine Gelegenheit zu arbeiten, natürlich, wenn er nicht sehen kann. Die soziale Hilfe auch damals war nicht so besonders gut. Und er hat einfach neben dem Weg gesessen und er hat einfach gebettelt. Er hat einfach gesagt, hey, ich brauche Geld, ich brauche Hilfe, hilf mir. Sein ganzes Leben war einfach, um Hilfe zu fragen. Dann schaut bitte mal Vers 47 an. Als er hörte, Bartimäus, er könnte nicht sehen, aber er könnte hören, es war möglich zu hören, und er hat gehört, dass Jesus der Nazarener war, und er begann zu rufen und sprach. Und hier in diesem Text, ich denke, dass Markus ganz bewusst aufgeschrieben hat für uns, Jesus der Nazarener. Und er möchte, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus vom Norden kam. Er möchte, dass wir uns auch daran erinnern, dass Jesus durch Markus Evangelium, dass wir viel von seinem Dienst im Norden von Israel gesehen haben. Jesus war bekannt als der Nazarener. Aber dann sollen wir unsere Aufmerksamkeit einfach hochpumpen, wenn wir sehen, dass der Bartimäus etwas anderes gesagt hat. Die um ihn herum waren, haben gesagt, hey, Jesus, der Nazarener, kommt. Und ich kann mir auch vorstellen, ich gehe davon aus, dass die über Jesus gesprochen haben, haben auch gesehen, was wir im Markus Evangelium gesehen haben. Jesus hat schon in Markus Evangelium einen Blinde geheilt. Wir haben auch gesehen, dass Jesus viele Krankheiten einfach geheilt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat, dass er eine bestimmte Vollmacht oder Autorität hat. Wir haben so viel über Jesus gelesen in Markus Evangelium. Ich gehe davon aus, dass der Bartimäus auch etwas von Jesus gehört hat. Und in diesem Moment, Bartimäus, der Blinde, hat etwas gesehen in unserem Text, das die anderen in Markus Evangelium noch nicht gesehen haben. Und das sehen wir hier in unserem Text, Vers 47. Er ruft und sprach, Jesus, du Nazarener. Wenn ihr tatsächlich den Text anschaut, dann werdet ihr sehen, das hat er nicht gesagt. Die anderen mit ihm haben gesagt, Jesus, der Nazarener, er kommt. Und Bartimäus, der Blinde, hat gesehen, zu Jesus, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Wenn einmal nicht ausreicht, der Bartimäus war ausdauernd oder hartnäckig, sogar als wir lesen hier im Text, viele ihm geboten haben, er solle schweigen. Viele haben ihm gesagt, hey, leise bitte, störe Jesus nicht. Lass uns einfach nicht schreien. Lass uns nicht sagen, Jesus, erbarme dich über mich. Sei still, sei leise, haben viel um ihn herum gesagt. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Der Bartimäus hat in diesem Text, in diesem Moment erkannt, dass Jesus viel mehr als ein Nazarener war. Er hat erkannt, und richtig so, dass Jesus der Nachfolger Davids ist. Das heißt, der wahre König auf Erden und im Himmel. Und das bringt uns zu unserer ersten Aussage zur Rechtfertigung, die dir hilft, deine Beziehung zu Gott zu bewerten. Punkt 1, oder die erste Aussage, du musst Jesus als König anerkennen. Du musst Jesus als König, als dein König anerkennen. Und ich verstehe, einige können sich können die Frage stellen, Nick, hast du so viel gesehen in den Worten Sohn Davids? Ist alles, was ich gerade eben gesagt habe, tatsächlich im Text? Ja, das können wir sehen. In ein paar Bibelstellen durch die Bibel. Eigentlich, wenn wir über Jesus als König reden möchten oder wenn wir das Thema Sohn Davids nehmen möchten und uns heute Nachmittag, weil ich verstehe, wir nichts am Sonntagnachmittag zu tun haben, nicht wahr? Wenn wir einfach uns beschäftigen mit diesem Thema Sohn Davids, dann werden wir durch die Bibel so eine Geschichte sehen von diesem Mann, der der Sohn Davids ist. Und ich möchte euch einfach zwei Bibelstellen zeigen. Zuerst Jeremia 23. Könnt ihr Jeremia aufschlagen oder durch die Bibel-App einfach Jeremia 23 aufrufen? Wir möchten Jeremia 23 aufschlagen. Fast in der Mitte von der Bibel nach Psalm natürlich. Mit den großen Propheten, nach Jesaja haben wir Jeremia, Kapitel 23, Vers 5, eigentlich 5 und 6. Ich lese eine kleine Bibelstelle hier, von Jeremia 23, Vers 5 und 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Jude gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unser Herr Gerechtigkeit. Jeremia, wir müssen einfach, um zu verstehen, wie wichtig das Thema ist, der Sohn Davids, wie wichtig das Thema ist, wir sollen ein bisschen über Bibelgeschichte nachdenken und reden. Wann hat Jeremia gelebt? Wann hat er geschrieben? Ungefähr 600 Jahre vor Jesus, bevor Christus, hat er gelebt und geschrieben. Und ungefähr 722 bevor Christus haben die 10 Stämme im Norden von Israel, könnt ihr an Israel denken für eine Minute, an das Land. Wenn wir an das Land denken oder wenn wir die Karte anschauen, dann werden wir sehen, dass Israel ein bisschen länger ist als breit. Nicht wahr? Und im Norden haben wir 10 Stämme gehabt und die waren in 722 bevor Christus gefallen. Die sind gefallen. Die sind einfach von den Assyrien gefangen genommen. Das lesen wir in 2. König 15, Vers 29. Ihr müsst 2. König nicht aufschlagen, aber ich lese einfach vor. Zu den Zeiten Pekahs, des Königs von Israel, kam Tiglath-Pileser, viele Namen in diesem Text, das verstehe ich, der König von Assyrien, und nahm Ion ein und Abel-Beth-Maacha, Janoach, Kedesh, Hazor, Gilead, Galiläa, einen Namen, den wir kennen, das ganze Land Naphtali, und er führte die Bewohner gefangen nach Assyrien. Es war nicht so gut da oben. Ich würde nicht da gern wohnen in dieser Zeit. Die, die oben in Israel gewohnt haben, die sind einfach von Assyrien gefangen genommen und wieder weggenommen, oder anderen von außerhalb Israels sind eingezogen und haben da gelebt. Es war keine schöne Zeit für Israel damals. Dann wissen wir, dass die Stämme im Süden, Jude, sind in ungefähr 586 vor Christus auch gefangen genommen. Es ging ihnen auch nicht gut. Ganz überall durch diese Geschichte in Israel sehen wir Probleme. Und habt ihr aber gesehen und verstanden, was Gott durch Jeremia gesagt hat? Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda von Süden, die später in der Geschichte gefangen genommen ist, Juda wird gerettet. Und Israel von oben, die alle zerstreut sind und Probleme haben, Israel wird sicher wohnen. Und das ist der Name, den man, der Sohn Davids, ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und im Alten Testament sehen wir, dass wir diese wunderbare Vorschau des Evangeliums haben, das wir auch hier in Markus Evangelium sehen. Eine alte testamentliche messianische Erwartung, dass ein König nach David kommt. Und was wird er bringen? Gerechtigkeit. Wir werden eine Beziehung mit Gott haben, weil dieser König zur Erde gekommen ist. Hier ist noch eine Stelle. Jesaja. Wir sind in Jeremia, wir können zurückgehen in der Bibel. Jesaja, Kapitel 9. Und wenn ich Jesaja 9 sage, dann einige von euch denken an Weihnachten schon, nicht wahr? Arthur hat gesagt, der Sommer kommt zum Ende und dann wissen wir, dass in ein paar Tage, nur ein paar Tage werden wir einkaufen gehen und dann werden wir alle Weihnachtsdekorationen sehen und ich freue mich schon auf Spekulatius. Aber ich habe gesagt, in 2020 werde ich nicht viel über Essen predigen und ich höre hier auf. Aber diese Stelle, Jesaja, Kapitel 9, Abvers 1, diese Stelle ist ein bisschen länger, Kapitel 9, Verse 1 bis 6 lesen wir von Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Was auch passt zum Thema heute, nicht wahr? Weil wir immer noch auf Bartimäus schauen. Wir sehen Bartimäus in unserem Text, der Blinde, der geheilt ist. Aber hier, Jesaja hat gesagt, als Prophezeiung, dass Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht, sie werden sich für dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schultern und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der Herr, die gestiefelt, einherstapfen im Schlagetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und beim Feuer verzehrt. Und hier haben wir diese schöne Stelle, Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es runde und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun ab bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird es tun. Seht ihr hier auch in diesem Kontext? Auf dem Thron Davids? Gott hat gesagt, seit Jahren, seit so lange bevor Jesus hat Gott versprochen, dass ein König kommt. Und dass dieser König zur Erde kommt, um einfach Rechtfertigung zu schaffen für uns, Gerechtigkeit zu geben, einfach Freude und Friede zu stiften. Und nicht nur für Israel, nicht nur für Israel, sondern wenn wir das Alte oder das Neue Testament aufschlagen, Philipper 2, eine Bibelstelle, die ihr vielleicht gut kennt, Philipper 2, Verse 10 und 11, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir lesen einfach im Alten Testament, im Neuen Testament, dass Jesus der König ist. Und wenn wir Bartimäus anschauen, und sehen, dass die, die mit ihm waren, haben gesagt, Jesus kommt, der Nazarener, Bartimäus, der Blinde, hat etwas Wunderbares gesehen. Ich bin mir nicht sicher, der Text sagt nicht. Aber es kann sein, dass als er nicht gearbeitet hat, dass er von anderen die Bibel gehört hat. Dass anderen vielleicht das Alte Testament, was wir als das Alte Testament kennen, vorgelesen haben. Und durch die Gnade Gottes hat Bartimäus einfach gesehen, dass Jesus der König ist. Und es ist so notwendig, dass wenn wir Bartimäus anschauen, dass wir auch verstehen, dass wir Jesus als König anerkennen müssen. Wir müssen verstehen, dass Jesus König ist, nicht nur in einer allgemeinen Weise, wo wir sagen, ja, er ist König, wir werden einfach Steuer bezahlen und verstehen, dass er irgendwo auf der Erde regiert, sondern dass er dein König ist, dass wir uns unterordnen Jesus gegenüber, dass wir verstehen, dass er leitet, dass wir verstehen, dass er führt, dass wir verstehen, dass Jesus unser König ist, mein König ist. Hier in unserem Text sehen wir einen Mann, der, wenn es um seine natürlichen Augen geht, blind ist, der Bartimäus. Er ist aber in der Lage zu sehen, dass Jesus König ist. Und wir werden erkennen, dass wir Barmherzigkeit brauchen, wenn wir auch Jesus als König anerkennen. Das haben wir auch so oft in Markus Evangelium gesehen. Wenn wir die Herrlichkeit dieses Königs anschauen, wenn wir verstehen, wer Jesus ist durch die Bibelgeschichte, durch diese Geschichte von der Bibel, dann werden wir auch erkennen, dass er herrlich ist, dass er gerecht ist, dass er perfekt ist, vollkommen ist. Und dann schauen wir uns an und was können wir auch sagen? Werden wir einfach den Bartimäus anschauen und sagen, er braucht Hilfe. Er braucht Barmherzigkeit, aber ich kann sehen, ich brauche Jesus nicht. Das werden wir nicht sagen, wenn wir die Bibel richtig verstehen. Wir werden jeden Tag sagen, Herr, ich brauche auch Barmherzigkeit. Wie wir schon gesehen haben von dem Zöllner in Lukas 18, Vers 13, der Zöllner stand von fern, wachte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug auf seinen Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und wenn wir verstehen und sehen, wer Jesus ist, und besonders, dass er unser König ist, dann werden wir auch das zeigen, indem wir oft einfach auf Jesus kommen und um Barmherzigkeit bitten. Sagen, Herr, sei mir ein Sünder, der Sünder, barmherzig, weil ich verstehe, dass ich Barmherzigkeit und Gnade brauche. Hier ist vielleicht eine zweite Anwendung zu diesem Punkt. Wenn wir verstehen, dass Jesus König ist, dann werden wir auch ausdauernd sein, in unserem Dienst ihm zu dienen. Dann werden wir auch in einer Weise hartnäckig sein, wie der Bartimäus auch war. Er hat nicht nur einmal diese Aussage ausgedrückt, Jesus, Sohn Davids, sei oder erbarme dich über mich. Das hat er nicht einmal gesagt. Und als anderen versucht haben, ihn zu beruhigen oder einfach ihm zu sagen, stille Weise, hat er sogar viel mehr gesagt, Jesus, erbarme dich über mich. Er war in einer guten Weise hartnäckig. Er war bereit, einfach daran zu arbeiten. Er hat nicht aufgehört, er war nicht träge in diesem Dienst. Und wenn wir verstehen, tatsächlich verstehen, dass Jesus unser König ist, dann werden wir auch daran arbeiten. Wir werden daran streben sogar. Oder wie Paulus geschrieben hat, wir werden danach jagen. Philipper 3, Vers 12. Es ist nicht nötig, Philipper 3 aufzuschlagen. Aber wenn ihr aufschreiben möchtet, Philipper 3, 12. Nachdem Jesus geschrieben hat, dass es so gut ist, besser als alle anderen Sachen in dieser Welt. Das Hauptding des Lebens ist einfach, Jesus kennenzulernen. Dann hat er gesagt oder geschrieben, Philipper 3, 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Sogar wenn Paulus Jesus als König erkannt hat, sogar wenn Paulus Jesus als König gefolgt hat, er hat geschrieben, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und wenn wir tatsächlich durch Markus Evangelium so oft gesehen haben, dass Jesus eine bestimmte Autorität hat, dass Jesus eine bestimmte Vollmacht hat, dass er der König ist, dass wir einfach Jesus folgen müssen, dass wir uns hingeben müssen, dann müssen wir uns die Frage stellen, hier am Ende August 2020, nach welchem Ziel jagst du? Was hast du vor deinen Augen? Das Jahr kommt zum Ende, endlich 2020. Wir alle wollen, dass 2020 weggeht. 2021 kommt, wir haben große Hoffnungen auf 2021. Was sind tatsächlich in deinem Herzen deine Ziele? Wie sieht einfach diese Prinzipien bei dir aus? Wir haben so oft durch Markus gepredigt, dass Jesus der König ist, dein König ist. Was hat sich in deinem Leben im letzten 2 Jahren verändert? Sind wir als die Eckstein-Gemeinde verändert durch diese Wahrheiten? Oder haben wir einfach die gelesen und wieder gelesen und wiederholt und sagen, oh, schön, Jesus ist König. Wir haben noch eine Aussage, die wir heute anschauen möchten. Hier am Ende unseres Texts, zurück in Markus Evangelium, Kapitel 10, Abvers 49. Wir sehen eine zweite Aussage, die wir anschauen möchten, mindestens die ich anschauen möchte heute. Vers 49. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glauben hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgt Jesus nach auf dem Weg. Eine schöne Geschichte, ziemlich kurz in Markus Evangelium, er geht schnell durch. Wir sehen wieder in diesem Text, dass Jesus barmherzig ist, dass er einfach Barmherzigkeit übt. Die Frage, die wir hier haben von Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus war beschäftigt, Jesus hat eine große Volksmenge hier im Kontext mit ihm dabei. Er war auf dem Weg nach Jerusalem. Er könnte einfach sagen, naja, die Zeit habe ich nicht, es ist nicht besonders wichtig momentan, er ist sowieso blind, was soll ich tun? Das hat Jesus nicht getan, er war barmherzig, er hat die Frage gestellt und Bartimäus hat geantwortet, dass ich sehen werde. Und dann sehen wir von Jesus diese sehr interessante Worte. Und wir sollen auch hier aufpassen, nicht super schnell durch diesen Text zu lesen und nicht daran zu denken. Dann sehen wir von Jesus, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das habe ich schon 2-mal gelesen, zum 3. Mal jetzt gelesen von unserem Text. Dein Glaube hat dich gerettet. Ich lese von der Schlag der Übersetzung 2000. Einige hier in der Eckstein-Gemeinde lesen von der Elberfelder-Übersetzung. Und in diesem Text, Vers 42 in der Elberfelder-Bibel, lesen wir, und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und einige können die Frage stellen, was gibt's hier? Was ist los? Wir haben 2 verschiedene Worte hier. Einmal hat nicht gerettet vorgelesen, einmal hat er geheilt vorgelesen. Wie sollen wir den Text verstehen? Aber sogar wenn ich bei bibelserver.com schaue oder suche nach diesem Vers, sehen wir auch eine Notiz hier. 14, auch von der Webseite, wo ich war, die auch erklärt, dass das Wort, das wir hier im griechischen Text hat, gerettet, bedeutet tatsächlich. Wenn wir auch den griechischen Text lesen, dann werden wir sehen, hey, pistis zu Sissoken se. Sissoken, ich verstehe, alle sagen was. Ich sage auch was oft, wenn ich einfach Englisch höre und auch besonders, wenn ich Deutsch höre. Aber das Wort Sissoken kommt von so-so. Vielleicht für die, die ein bisschen Erfahrung mit Griechisch haben, das Wort so-so sehen wir oft im Neuen Testament, wenn wir über Errettung reden. Das Wort bedeutet zu retten. Das Wort hat Markus durch den Heiligen Geist für uns aufgeschrieben. Er hat nicht das Wort für geheilt aufgeschrieben hier im Text. Ich kann aber auch verstehen, wenn wir versuchen, den Text zu verstehen und auch zu interpretieren und richtig zu übersetzen, dass wir hier im Kontext sehen, dass Bartimäus blind war. Und was ist die Frage, die Bartimäus gestellt hat? Hey, oder was war seine Bitte? Ich möchte sehen werden. Und Jesus hat ihm tatsächlich geholfen, geheilt, um zu sehen. Aber ich denke, dass durch den Heiligen Geist, Markus hat das Wort für uns so aufgeschrieben, damit wir die Übersetzer von der Schlachterübersetzung aufgeschrieben haben, damit wir verstehen würden, dass dieser Mann in diesem Moment durch den Glauben, durch seinen Glauben, errettet ist. Und das passt perfekt zu unserem Kontext, weil wir so viel von Jesus gesehen haben, was er in seinem Leben getan hat, seine Werke, wie ich gesagt habe. Er hat einige geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat mit Vollmacht gepredigt und gelehrt. Er hat so viel getan. Und nun ist er auf dem Weg nach Jerusalem. Und sehen wir hier in diesem Text, dein Glaube hat dich gerettet. Etwas Wunderbares ist mit diesem Mann, mit Bartimäus, passiert hier in unserem Text. Nicht nur, dass er wiedersehen kann, sondern dass er wiedergeboren ist. Und diese Wiedergeburt kommt nur durch Glauben. Und das bringt uns zu unserer zweiten Aussage zur Rechtfertigung, die dir hilft, deine Beziehung mit Gott zu bewerten. Du musst Jesus als König vertrauen. Wir haben schon gesehen in unserem Text, wir müssen Jesus als König anerkennen. Wir müssen sagen, wir müssen bekennen, dass Jesus König ist, aber nicht nur bekennen, nicht nur sagen, dass Jesus König ist, sondern Jesus als König vertrauen. Das heißt, dass wenn wir in unseren Gedanken sagen, ja, ich verstehe, dass Jesus König ist, ich kann übereinstimmen mit diesen Ideen, mit dieser Theologie kann ich übereinstimmen, ist eine Sache. Aber dann einfach das Leben für Jesus zu leben, ist eine andere Sache. Und wenn wir das Erste richtig hinkriegen, dann werden wir unbedingt das Zweite auch hinkriegen. Aber wenn es eine Trennung gibt zwischen, was wir sagen oder bekennen oder vielleicht glauben in den Ideen, aber wenn es keinen Unterschied im Leben macht, dann haben wir tatsächlich das Erste nicht richtig hingekriegt. Dann haben wir nicht verstanden, was es bedeutet, dass Jesus der König ist. Ich möchte eine kurze Bibelstelle von Matthäus 22 vorlesen. Für die, die beim Hauskreis waren, habe ich auch diese Bibelstelle vorgelesen. Auch für die, die beim EBTC im Seelsorgeprogramm Unterricht bei mir gehabt haben, ich habe diese Stelle vielleicht 15 Mal vorgelesen, ist so eine schöne Stelle, die uns zeigt, wie einfach eigentlich das Leben als Jesus-Nachfolger ist. Matthäus 22, Abvers 34, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich, und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, wenn wir das Alte Testament anschauen, ist ziemlich einfach zu erkennen und sagen und weitergeben zu lehren, was das größte Gebot im Gesetz ist: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du musst Gott einfach lieben. Aber Jesus hat hier nicht aufgehört. Es ist egal, was für eine Übersetzung von der Bibel du hast. Jesus hat nicht hier aufgehört. Jesus hat geschrieben, hier ist das größte Gebot im Alten Testament, im Gesetz einfach. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und im Fach Hermeneutik, wenn wir über Interpretation reden, dann sagen wir oft, wenn wir ein Wort sehen in einem Text, das wiederholt ist, vielleicht ist das Wort wichtig, ist ein Prinzip, das wir haben. Und wenn wir diesen Text anschauen, ich sehe ein Wort, das dreimal wiederholt ist, im Ganzen. Was für ein Wort ist es? Ganzen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Jesus möchte nicht, Gott möchte nicht, dass wenn wir Jesus als König bekennen, wenn wir sagen, dass Jesus unser König ist, er möchte nicht, dass wir 50% geben, um ihm zu folgen. Gott möchte nicht, dass wir 75% geben, um ihm zu folgen und vielleicht 25% zu uns halten. Gott möchte, wenn wir Jesus als König anerkennen, wir sagen, dass er König ist, Gott möchte, dass wir 100% geben, dass wir bereit sind. Und manchmal auf Deutsch finde ich schwer, diese Idee gut auszudrücken, aber einfach, ja, Hingabe meine ich, aber dass wir diese feste Entscheidung treffen, dass wir diese feste Überzeugung in uns haben, ich werde Jesus folgen, was auch immer es kostet. Ich bin bereit, Jesus in der ersten Stelle nicht zu setzen, er ist schon da. Wir müssen einfach erkennen, dass er da ist und bekennen, dass er da ist. Paulus hat auch für uns in Römer 12, 1 und 2 geschrieben, eine Bibelstelle, die ihr gut kennt, auch hier in der Eckstein-Gemeinde. Ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, das wir schon gesehen haben, nicht nur in Markus Evangelium, aber auch von Jesus heute in unserem Text, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Teilopfer. Wenn es so ein Wort auf Deutsch gibt, das weiß ich nicht. Aber Gott hat nicht geschrieben für uns in Römerbrief, einfach ein Teil deines Lebens. Er hat einfach gesagt, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei eure vernünftige Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Eines Tages wird es nicht so schwer sein, nicht wahr? Eines Tages werden wir einfach Gottes Wille tun. Es wird einfach, ich glaube einfach sein, nicht so schwer wie heute, aber wir verstehen, dass bis zu dem Punkt, wo wir mit Jesus im Himmel sind, müssen wir einfach daran arbeiten. Jeden Tag zu erkennen, okay, in meinen Gedanken, Jesus ist mein König, das heißt, heute werde ich aufstehen, heute werde ich versuchen, ihm zu folgen, werde ich versuchen, ihm voll zu gefallen, werde ich versuchen, einfach zu tun, was er gesagt hat. Und einige hier können auch sagen, ah, diese Botschaft haben wir so oft gehört, besonders von Nick und auch von Marco, von Markus Evangelium, wenn er auch dieses Thema gepredigt hat. Wir haben dieses Thema gehabt. Aber wir sollen daran denken, dass dieses Thema, diese wichtige Wahrheit, ist nicht nur für die, die entweder nicht zum Glauben gekommen sind oder vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Die ist eine Erinnerung, die wir oft brauchen. Erinnert ihr euch, was Jesus geschrieben hat, eigentlich in einem Brief, in Offenbarung 3, Vers 16. In Offenbarung 3, Vers 16 hat er geschrieben, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir jeden Tag Jesus brauchen. Auch wenn wir vor 20 plus Jahren zum Glauben kamen, müssen wir einfach jeden Tag uns erinnern und diese feste Entscheidung treffen, ich werde einfach Gott folgen. Er ist mein König, Jesus ist mein König und ich werde einfach daran bleiben. Und nicht nur daran bleiben, sondern mit Eifer. Wenn wir richtig verstehen, was wir hier in diesem Text sehen, wenn wir sehen auch, dass der Bartimäus, nachdem er geheilt und gerettet war, dass er Jesus auf dem Weg gefolgt hat, dann sollen wir auch daran denken, wenn wir eine Lektion lernen von diesem Text, ich müsste auch mit Eifer meinem König folgen. Und ich möchte eine letzte Bibelstelle vorlesen, die ist ein bisschen länger von 2. Petrus. Es wäre hilfreich, wenn ihr 2. Petrus aufschlagen, um diesen Text zu sehen. 2. Petrus, Kapitel 1, 2. Petrus, 1 ab Vers 3. Und dann werden wir hier auch in diesem Text sehen, wie nötig es ist, dass wir heute unserem König Jesus mit Eifer nachfolgen. Und nicht so gechillt, wie mein Urlaub war am Strand. 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrschen. So setzt eben deshalb allen, und was ist das Wort, das wir hier im Text lesen? So setzt eben deshalb allen Gechilltness oder einfach träge sein oder einfach langsam. Wir sehen kein Wort in diesem Text, das so ist. Petrus hat nicht geschrieben hier, wenn wir das Evangelium verstehen, dann sollen wir einfach sagen, Tempoautomat, so einfach, so chill, so langsam. Er hat hier geschrieben für uns, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Brüderliebe, in der Brüderliebe aber die Liebe. Dann in Vers 8 lesen wir, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, und ich rede oft über Essen hier in der Steingemeinde. Ich habe versucht, 2020 nicht viel über Essen zu reden. Manchmal rede ich auch über das Zunehmen, weil wenn man so viel isst, dann ist es auch nötig, daran zu denken, wie können wir abnehmen eigentlich. Aber hier, Petrus hat gesagt, ihr in der Ecksteingemeinde, ihr müsst zunehmen. Es ist etwas Wunderbares, etwas einfach, das Gott gefällt. Diese Sachen einfach in Gottes Furcht oder in diesen Eigenschaften Gottes zu wachsen, ist nötig mit Eifer. Wenn diese bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind. Und kurzsichtig, passt perfekt zu unserem Text heute, nicht wahr? Wenn wir nicht mit Eifer Jesus nachfolgen und mehr und mehr und mehr ihm ähnlich sind und viele gute Frucht hervorbringen, Petrus hat gesagt, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Im Januar werde ich meinen 40. Geburtstag feiern. Und ich merke auch, das habe ich schon gesagt, der Körper verändert sich. Es ist mir einfach, wichtige Details und Informationen zu vergessen. Aber wir können nie vergessen, wie Gott uns errettet hat. Wir können nie vergessen, dass Jesus unser König ist und es ermöglicht, dass wir mit Eifer ihm folgen. Er hat vergessen aber, Vers 10, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Das ist, was wir möchten. Dass wir auch das ewige Leben mit Jesus genießen, indem wir das Evangelium hören, an das Evangelium glauben, indem wir sagen, Jesus ist König und indem wir auch in einer Weise leben, wo Jesus tatsächlich König ist. Und jetzt stelle ich die Frage wieder, wie sieht es bei dir aus? Wir haben so oft durch Markus gepredigt, dass Jesus der König, dein König ist. Was hat sich in deinem Leben verändert? Vertraust du auf ihn, als ob er tatsächlich König ist? Sind wir als eine Gemeinde, bist du als eine Person zu dem Punkt gekommen, wo du sagen könntest, ja, sogar wenn es schwer ist, sogar wenn die Umstände nicht einfach sind, Sogar wenn es bedeutet, dass ich etwas abgeben muss, ich bin bereit, einfach Jesus als König zu folgen. Oder denken wir, dass Jesus einfach ein ratgebender Beifahrer ist, der mit uns fährt und manchmal etwas gut zu sagen hat und manchmal oder oft etwas nicht so gut zu sagen hat. Das wäre einfach schade. Heute haben wir zwei wichtige Aussagen zur Rechtfertigung gesehen, die dir helfen, deine Beziehung zu Gott noch einmal zu bewerten. Du musst Jesus als König anerkennen und du musst Jesus als König vertrauen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir möchten hier in dieser Gemeinde sagen und bekennen, dass du König bist. Herr, wir verstehen, dass jeden Knie beugen wird. Wir verstehen, dass niemand vor dir mit Stolz stehen wird, wenn wir alle vor dir stehen und wenn du richtest als der gerechte Richter. Herr, wir verstehen, dass wir nichts in uns haben, das wunderbar oder liebevoll ist. Aber Gott, du liebst uns und durch deine Liebe hast du uns neues Leben gegeben. Du hast uns ein neues Herz gegeben, damit wir in dieser Welt, in diesem Leben, in dem wir wohnen und in dem wir haben, Herr, dass wir dir folgen können. Und das bringt dir Ehre. Und Herr, genau wie Bartimäus sehen könnte und geheilt ist und auch gerettet ist und dir gefolgt hat, Herr, wir möchten Leute sein, Männer und Frauen in der Eckstein-Gemeinde, die dir folgen. Herr, wir möchten nicht abgelenkt werden von dieser Welt. Es ist so einfach zu denken, dass andere Sachen in dieser Welt wichtiger sind, als dir zu folgen. Aber Herr, wir beten, dass du uns hilfst, das Herz in uns zu prüfen, dass du uns hilfst, tatsächlich dich zu lieben mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft, zu deiner Ehre. Amen.